Sturm auf die Häupe. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark. Mit Markus Terrant.
Hallo und herzlich willkommen zur April-Ausgabe. Am 21. November 2024 ist mein heutiger Gast präsentiert geworden. Michael Parenzen ist gekommen, um das Erbe unter Anführungszeichen seines Vorgängers Andreas Schicker anzutreten. Von Anfang an war klar, dass viele ganz genau und vielleicht sogar kritisch hinschauen werden, was der Neue da so machen wird. Mittlerweile sind ein bisschen über 4 Monate vergangen. Eine Zeit, in der schon einiges passiert ist, und darüber werden wir uns heute unterhalten, aber natürlich auch über Zukünftiges, vor allem aber auch über ihn als Person. Da wollen wir was erfahren und darauf freue ich mich schon. Herzlich willkommen, Michael.
Vielen Dank, hallo.
Wenn dich jemand Michael nennt, passt es so für dich oder klingt es für dich komisch, weil der Rest der Welt dich Michi, keine Ahnung, wie auch immer anders nennt?
Ja, die meisten nennen mich tatsächlich Micha. Das ist eigentlich so das, was ich die letzten Jahre eingebürgert hat. Aber Michael passt auch, also ich höre auf beides.
Kennt es nämlich von mir, weil je nachdem, wie mich wer nennt, weiß ich, aus welcher Zeit meines Lebens wir uns kennen, weil, keine Ahnung, aus der Jugendzeit eben noch andere Spitznamen irgendwie an mich herangetragen worden sind. Gibt es da bei dir auch einige Abwandlungen von Micha?
Nee, darüber hinaus nicht. Also Michi ist eigentlich nie benutzt worden tatsächlich. Wenn, dann war es Michael. Und im Fußball war es eine Zeit lang der Nachname abgekürzt Pari. Das gab es auch mal, aber das ist eigentlich auch wirklich sehr begrenzt. Das ist genau das, was du sagst. Da weiß man genau, woher die Menschen kommen, aus welcher Lebensphase die Menschen kommen, die mich so nennen.
Also deine Jugendfreunde Micha oder ähnliches.
Genau.
So, damit sind wir eigentlich schon mitten im Privaten. Also ich würde sagen, bleiben wir noch bei dir als Person. In Interviews haben wir dich als ruhigen, sachlichen Typen kennengelernt. Würde dich deine Frau auch so beschreiben?
Ja, würde sie. Grundsätzlich ist es bei mir schon so, dass ich in der Regel wirklich ruhig und sachlich bin, versuche das auch immer zu bleiben. Gibt natürlich immer wieder auch Ausnahmen, gerade im Alltag, im Familienleben gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, wo es dann nicht so ist oder Gelegenheiten, wo es dann nicht so ist, wo ich dann auch mal aufbrausend sein kann, gerade wenn es dann vielleicht mal ein bisschen viel auch rundherum ist. Und auch beim Fußball bin ich sehr emotional. Sobald ich auf dem Platz gestanden bin, in meiner Vergangenheit als Fußballer, war ich dann schon sehr emotional. Und das hält auch heute noch so ein bisschen nach. Also wenn ich Fußballspiele schaue, dann bin ich schon eher emotional als sachlich und ruhig.
Gibt sozusagen die zwei Michas sozusagen.
Kann man so sagen, ja.
Was sollten wir so steckbriefmäßig über dich sonst noch wissen?
Ich weiß gar nicht, was da so alles interessiert. Glaube, dass ich ein recht bewegtes Leben insofern schon habe, dass ich in einem kleinen Dorf aufgewachsen bin, eigentlich mitten im Nirgendwo in NRW in Ostwestfalen. Wo ich in meiner Kindheit eigentlich nicht viel anderes zu tun hatte, als zur Schule zu gehen und wirklich Fußball zu spielen auf dem Bolzplatz. Dann aber relativ früh von zu Hause weggegangen bin mit 16, weil es halt, wie gesagt, nicht ganz viel anderes drumherum gab. In das Internat von Borussia Dortmund damals gewechselt bin und dort meine Jugend mit 16, kann man sich vorstellen, wenn man irgendwie aus einem 500-Seelen-Einwohner-Dorf nach Dortmund in eine Großstadt kommt, gibt es da auch die eine oder andere Hürde, die man nehmen muss, und die eine oder andere Gelegenheit und Erfahrung, die man dann auch macht. Und da habe ich schon sehr viel mitgenommen in meiner Zeit und habe die letzten 15, 16 Jahre fast dann in Berlin verbracht, was natürlich auch sehr, sehr interessant war, gerade mit Anfang 20 nach Berlin zu kommen, die nächste größere Stadt, wirklich eine Riesenstadt, eine Weltstadt im Endeffekt. Dort sehr viele Menschen kennengelernt, sehr viele Erfahrungen gemacht und mehr oder weniger auch erwachsen geworden dann über die Zeit, habe meine Frau dort kennengelernt, meine Kinder sind in Berlin geboren, fühlen uns nichtsdestotrotz nicht als Berliner, weil wir wirklich alle zugezogen sind und sind so ein bisschen da zu Hause, wo die Familie im Endeffekt ist und freuen uns, wenn wir zusammen irgendwo hingehen können. Das war auch die Entscheidung im Endeffekt in Berlin, so ein bisschen die Zelte abzubrechen und dann gemeinsam auch nach Graz zu kommen, und bislang haben wir es nicht bereut, weil wir uns wirklich sehr wohl fühlen.
Das heißt, im Prinzip die vorweggenommene Antwort auf die Frage, ob die Familie schon nachgezogen ist, sind mittlerweile alle in Graz angekommen.
Genau, sind alle in Graz angekommen, sind alle happy und fühlen sich sehr wohl.
Gefällt es Ihnen? Also du hast schon die Städte angesprochen, und Graz und Berlin haben, ich glaube, nicht einmal ähnliche Buchstaben irgendwo, die sie brauchen. Also lassen sich ja nicht wirklich vergleichen, aber von dieser großen Weltstadt in das doch beschauliche, vielleicht ein bisschen südländisch anmutende Graz?
Ja, es hat mir sehr gut gefallen und der Familie gefällt es auch wirklich sehr gut, weil wir einfach das erfahren haben. Es erinnert mich so ein bisschen, ich war auch eine kurze Zeit mal, 1,5 Jahre in Köln. Südländische, auch die Menschen, die gewisse Fröhlichkeit der Menschen, das erinnert mich schon ganz stark an die Zeit dort, und das war eigentlich so war die kürzeste Zeit meiner Fußballkarriere, die ich eigentlich in einer Stadt verbracht habe, aber trotzdem irgendwo die intensivste. Immer noch sehr enge Freundschaften dorthin und habe mich damals wirklich sehr wohl gefühlt dort in der Stadt aufgrund der Herzlichkeit der Menschen, und das widerfährt mir eigentlich hier in Graz in den ersten Monaten auch an sehr vielen Ecken, und deswegen fühlen wir uns extrem wohl, fühle ich mich extrem wohl, und die Familie ist glücklich hier zu sein, und ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, mit zwei kleinen Kindern, jetzt nicht mehr ganz so klein, aber doch noch zwei Kindern, die da ist dann Berlin auch nicht mehr ganz so spannend, weil man sich dann doch ein bisschen weiter aus der Stadt zurückzieht und eher dann mal gerne im Grün ist, und da fühlen wir uns dann deswegen auch in Graz sehr wohl, und was wir sehr genießen, sind die kurzen Wege im Endeffekt, die wir in Berlin leider nicht hatten. Da warst du meistens dann 45 Minuten bis eine Stunde unterwegs, wenn du von A nach B wolltest. Hier sind es dann meistens nur 15 Minuten, und das kommt uns als Familie auch sehr entgegen.
Weil du Köln angesprochen hast, ich glaube, der Steirer und der Kölner, die können grundsätzlich ganz gut miteinander. Ich glaube, du wirst nur keinen Steirer finden, der behauptet, dass der Kölner das bessere Bier hat.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Vom Bier bin ich vom Kölsch auch nicht hundertprozentig begeistert gewesen. Das war ein bisschen Mittel zum Zweck in der Zeit, als ich da war. Aber da habe ich hier schon leckere Biere getrunken.
Du hast die relativ kurzen Wege in Graz angesprochen. Gibt's, anders gefragt, wohin findest du in Graz schon ohne fremde Hilfe? Also jetzt außer zur Merkur Arena oder nach Messendorf?
Ja, das sind die einzigen Sachen, wo ich ohne Hilfe hinfinde. Kleine Anekdote, vor 3 Tagen war ich mit Besuch in der Stadt abends zum Essen. Wir waren so ins Gespräch vertieft, dass ich das Auto irgendwo geparkt habe, dann essen gegangen bin und im Nachgang wirklich 30 Minuten mein Auto gesucht habe, weil ich es nicht mehr wiedergefunden habe. Also noch bin ich nicht ganz so ohne Navi und Fremdenführer, bin ich noch nicht ganz so selbstständig unterwegs.
Dann kann Graz doch auf einmal wieder sehr groß sein.
Ja, definitiv. Ne? Ja, vor allem viele kleine enge Gassen, die ähnlich aussehen, in meinen Augen noch.
Hier muss man eine Sightseeing-Tour draus machen.
Ja, absolut. Ja.
Weil in welchem Ausmaß auch immer ja jeder von uns auch etwas Freizeit zur Verfügung hat. Was machst du denn am liebsten? Ist es, keine Ahnung, ein paar Schlagworte, die ich mir aufgeschrieben habe, Netflix, Zocken, Lesen, Fitness, ganz was anderes, keine Ahnung, vielleicht exzessiv kochen. Was machst du mit deiner Freizeit?
Ja, die ist sehr, sehr begrenzt, muss man ganz ehrlich sagen, meine Freizeit aktuell, seit ich auch hier bin. Versuche schon, wenn ich Freizeit habe, die klar mit den Kindern und mit der Familie auch zu verbringen. Lese sehr gerne, habe früher sehr, sehr gerne gelesen, hatte eigentlich immer ein Buch dabei, wenn ich eben unterwegs war. Komme ich leider aktuell auch wenig dazu, weil meistens besteht tatsächlich auch die freie Zeit aktuell, dann irgendwie Termine zu koordinieren, Sachen, die dann irgendwo sonst liegen geblieben sind, zu machen. Aktuell viel Bürokratie wegen der Ummeldung auch. Also die Freizeit kommt leider aktuell sehr zu kurz. Wenn ich sie dann mal habe, dann bin ich gerne mit den Kids zusammen, spiele mit den Kindern oder lese dann gerne was oder hör Podcasts tatsächlich auch.
Ja. Ja, da hätten wir einen, den du dir dann genau. Im Nachgang noch einmal anhören kannst. Gibt auch einige Folgen zum Nachhören übrigens. Ich erinnere mich auch gern an unser erstes Treffen. Es waren einige Journalistenkollegen da und alle haben nach der Pressekonferenz dann die Chance genutzt, auch ein paar persönliche Worte mit dir zu wechseln. Und ich habe da so das Gefühl gehabt, dass du dir gedacht hast, okay, das läuft hier jetzt offensichtlich etwas anders ab, als du es bisher gewohnt warst. Täuscht der Eindruck?
Nein, das ist korrekt. Ich glaube schon, dass es das Verhältnis hier, gerade was Journalisten oder Medien allgemein mit dem Verein, mit den Verantwortlichen des Vereins angeht, dass es ein bisschen anders läuft, dass man schon ein bisschen enger verwoben ist, dass man auf einer anderen Ebene auch miteinander redet, dass man viel persönlicher auch direkt wird. Und das war ich bislang so nicht gewohnt. Das vielleicht auch, liegt es auch wieder an der Natur vielleicht der Menschen, dass sie einfach anders auch auf Menschen zugehen. Gerade in Berlin war das nicht so der Fall.
Aber du hast dich mittlerweile an den, ich nenne ihn nochmal, steirischen Usus gewöhnt.
Ja, wie gesagt, mir taugt das auch, und ich freue mich auch, dass es so ist, weil ich grundsätzlich von meiner Natur aus auch eher reserviert bin, aber mich eigentlich immer freue, wenn Menschen kommen, die mich so ein bisschen aus dieser Reserve auch locken, mit denen ich dann auch angenehm mich unterhalten kann, weil ich dann meistens nicht derjenige bin, der es dann selber angeht, sondern oft darauf angewiesen bin, dass mich Leute so ein bisschen da rausholen, und deswegen freue ich mich und definitiv sehr angenehm, ja.
Du hast den Satz begonnen mit, mir taugt das auch. Ist taugt bereits sowas wie ein steirischer Anflug in deinem drin, Sprachschatz?
Ja. Muss man sagen, ist schon drin mittlerweile, ja, ein bisschen.
Also der Berliner, dem musst du dir schon wieder erklären, was taugt, was taugen bedeutet. Ja. Oder wird was anderes darunter verstehen, ja?
Wahrscheinlich, ja.
Kommen wir zu deinem Job. In der ersten Zeit bist du oft, natürlich möchte ich fast sagen, auf deinen Vorgänger angesprochen worden. In der Wintertransferzeit waren es dann vor allem die beiden Abgänge eben von Biret und Gazibegovic Thema in den steirischen Sportschlagzeilen. Aber haben dich die Themen auch schon einmal genervt oder vertrittst du eher die Meinung, es gibt keine blöden Fragen und ich bin ja auch da, um Fragen zu beantworten?
Nein, genau, darum geht es ja im Endeffekt. Ich glaube schon, dass man sein Handeln auch erklären muss und dass auch die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, dass sie Erklärungen bekommt. Und selbstverständlich ist es so, dass man oft verglichen wird, gerade wenn es eine erfolgreiche Zeit war, in der man oder auf die man folgt, ist es ganz normal, dass immer die Vergleiche kommen oder dass man so ein bisschen hinterfragt, warum macht er das vielleicht anders oder warum macht er das jetzt so und der andere hätte das so gemacht. Das ist für mich selbstverständlich und ich bin gerne bereit, da auch Auskunft zu geben. Und über kritische Nachfragen mit kritischen Nachfragen habe ich gar keine Probleme. Problematisch wird es dann natürlich, wenn es irgendwo ein bisschen polemisch wird oder man nur darauf aus ist, sage ich mal, die Fehler bewusst zu suchen, weil klar findet man immer irgendetwas, was einem nicht passt. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, was die sozialen Medien angeht, was Kommentare im Internet angeht, da geht es dann schnell in eine Richtung, wo man sich dann irgendwo einschießt, was ich nicht gut finde. Glaube, alles, was irgendwo sachliche Kritik angeht und Nachfragen angeht, das gehört dazu. Das ist der Job. Und ich bin davon überzeugt oder bin auch der Meinung, dass ich dann mein Handeln auch immer gut erklären kann, warum ich manche Sachen so mache. Das ist dann schon wohl überlegt und nicht einfach aus dem Bauch heraus entschieden.
Beschäftigst du dich oder beschäftigen dich soziale Medien? Also ist es ein Thema, mit dem du dich auseinandersetzt, vielleicht musst?
Muss, ja, es ist eigentlich der richtige Begriff. Ich muss mich damit auseinandersetzen, versuche mich eigentlich so viel wie möglich abzukapseln, bin selbst nicht in sozialen Medien unterwegs, habe das eigentlich sehr, sehr früh schon entschieden. Damals gab es noch kein Facebook, noch kein Instagram, da habe ich mich schon dazu entschieden. Das war noch, das gab es in Österreich auch gehabt, das StudiVZ, glaube ich, das war so das erste, die erste, ich bin schon uralt mittlerweile, wenn ich das erzähle, wahrscheinlich die meisten können damit nichts mehr anfangen, aber das war so der erste Kontakt damit und habe dann aber relativ schnell nach 2-3 Monaten eigentlich für mich gemerkt, das ist überhaupt gar nicht das, was ich will. Ich bin nicht derjenige, der ständig im Internet senden muss, senden will, der ständig damit konfrontiert werden will, was eigentlich die anderen Leute dazu zu sagen haben. Deswegen muss ich mich damit auseinandersetzen, weil es halt einfach natürlich zum alltäglichen Leben aktuell dazugehört, weil es auch jetzt mittlerweile für meine Kinder anfängt dazu zu gehören, weil es für mich im Job dazugehört. Aber holen mir dann meistens die Informationen über unsere Kommunikationsstelle, welche Kommentare oder welche Reaktion es auf Ereignisse gab. Und beschäftige mich damit, nehme das ernst, aber versuche dann natürlich auch sehr stark zu selektieren, was ist eigentlich sinnvoll und was ist eigentlich nur, vielleicht frustlos werden oder persönliche Fäden im Internet auszufechten.
Mich würde interessieren, werden wir nie erfahren, wie viele, seitdem du es gesagt hast, inzwischen StudiVZ schon gegoogelt haben übrigens, weil sie es eben nicht kennen.
Stimmt.
Um zurück in die Spur zu kommen, also um auch die Sachlage noch einmal aufzurollen, du hast es schon angesprochen, du bist zu einer Zeit gekommen, als der Verein in einer absoluten Hochphase war, musstest den Cheftrainerposten nachbesetzen, dann eben die angesprochen hochgerätigen Abgänge im Winter. Jetzt sind natürlich viele Sturmfans gespannt, wie deine Transferbilanz ausschauen wird. Dazu zählen wir ja auch Vertragsverlängerungen. Die letzte jetzt eben von Niklas Geierhofer ist ja noch, also man muss sagen, heute ist der 28. März, ganz frisch. Gibt es im aktuellen Kader noch laufende Verhandlungen, was eine Verlängerung der Zusammenarbeit angeht?
Ja, da gibt es noch einige. Es gibt natürlich auch einige, deren Verträge auch zum Ende dieser Saison auslaufen, aber auch Verträge, die dann vielleicht im nächsten Jahr auslaufen, Verträge, die gerade von jungen Spielern dann vielleicht auch erstmal neu gemacht werden müssen. Ich glaube schon, dass wir da ja noch einiges in den nächsten Wochen dann auch erwarten können. Und wir sind da in guten Gesprächen mit eigentlich allen Protagonisten und wird jetzt mit Sicherheit laufend bis Ende August wahrscheinlich. Ich habe jetzt noch nicht im Kopf, wie lange die Transferperiode tatsächlich geht. Manchmal ist es ja Ende August, Anfang September. Bis dahin wird es jetzt schon eine sehr spannende Zeit werden, wo es immer wieder darum geht, Vertragsverlängerungen, neue Verträge dann auch bekannt zu geben.
Bin gespannt, ob irgendjemand einmal, egal ob in diesem Podcast oder wo auch immer, anders sagen wird, wir sind in Gesprächen, aber sie sind nicht so gut. Also natürlich sind es gute Gespräche.
Ja, manchmal sind sie auch kritisch, aber ja, das gehört auch dazu.
Am spannendsten vielleicht auch, weil sie medial die meiste Aufmerksamkeit bekommen, sind dann aber immer oder zumindest oft eventuell zu erwartende Neuzugänge, eben auch Abgänge. Ich nehme an, das wird hier und heute nicht der Platz sein, wo wir über Namen sprechen werden. Kannst du natürlich gerne, aber wie dürfen wir uns diese Arbeit, also die zweifelsohne ja im Hintergrund abläuft, überhaupt vorstellen?
Ja, das ist natürlich ein sehr langwieriger Prozess, wo einfach auch ganz viele Menschen teilhaben. Wir haben ein sehr gutes Scouting-Team, was jetzt auch vor meiner Zeit schon eine sehr gute Arbeit geleistet hat, die natürlich immer wieder laufend Spieler scannen, die Märkte, in denen wir unterwegs sind, besser kennenlernen, mehr Erfahrung über Spieler sammeln, mehr Spiele sichten und dann einfach eine Vorbereitung oder eine Vorselektierung an Spielern für die einzelnen Positionen, für die einzelnen Profile, die wir suchen, im Endeffekt vornehmen. Dann habe ich mit meinem technischen Direktor, dem Benny Schunk, jemanden dabei, der viele dieser Sachen filtert und dann einfach auf die Bahn bringt, dass es am Ende darum geht, okay, jetzt haben wir hier 4, 5, 6 Kandidaten für die eine Position. Dann vergleicht man, was gibt der uns, wo muss man Abstriche machen, ist es wirtschaftlich machbar, ist es nicht machbar. Und so ist es ein sehr langwieriger Prozess, der im Endeffekt ja im Winter schon begonnen hat, für den Sommer jetzt, den wir dann irgendwann im Laufe des Sommers, Juni, Juli, August, dann jeweils abschließen zu den einzelnen Spielern. Also das ist eigentlich eine durchgehende Arbeit, zeitlich überhaupt nicht abgrenzbar, die eigentlich, ja, solange Fußballspiele gespielt werden, eigentlich läuft.
Und Schicker Ilzer, ist der Begriff Schattenkader, möchte fast sagen, modern geworden in der Steiermark, also Spieler auf im Prinzip allen Positionen, die unter Beobachtung stehen, du hast ja auch schon angekündigt oder anklingen lassen, beziehungsweise im Fall der Fälle halt interessant werden könnten, so es auf dieser Position einen Abgang geben wird. Haben Parenzen, Säumel dieses Modell übernommen oder ist es sowieso Usus mittlerweile international?
Nein, das ist Usus. Das gibt's, glaube ich, in jedem Verein. Vielleicht wird es immer mal anders genannt, aber ja, wahrscheinlich das gängigste Wort ist Schattenkader, um das zu beschreiben. Aber ich denke, jeder Verein hat auf jeder Position seine Kandidaten, die dann möglicherweise nachfolgen, weil nur so ist es auch gewährleistet, dass du dann auch reagieren kannst, weil es kommen auch immer wieder Situationen auf, gerade in Transferperioden, wo du vielleicht kurzfristig mal reagieren musst, wo du vielleicht auch gar nicht absehen kannst, dass sich dann ein festes Vertragsverhältnis oder ein Spieler, der ein festes Vertragsverhältnis ist, sich anders orientieren möchte, und da es mittlerweile auch immer wieder gute Argumente gibt, dass der Spieler sich anders orientieren, und da muss man kurzfristig reagieren, und deswegen ist es unerlässlich, dass man immer wieder auch Spieler in der Hinterhand hat, im Hinterkopf hat, die man sichtet, über die man genaueres weiß, den Charakter sich angeschaut hat, wo man dann sagen kann, okay, da können wir zugreifen, da wird es vielleicht schwieriger zuzugreifen, aber nichtsdestotrotz, dass man direkt 3, 4 Kandidaten hat, ja, um einen Spieler am Ende auch zu ersetzen.
Skandinavien war zuletzt ja ein Markt, auf dem sich Sturm gerne umgeschaut und sogar bedient hat. Noch dazu, auch was für die Vereinskasse angeht, nicht ganz unerfolgreich. Ist es mittlerweile schwieriger geworden, aus Dänemark und Co., nenne ich es jetzt einmal, diese Talente zu bekommen, die in Österreich den nächsten Schritt machen wollen und sollen, bevor es bestenfalls in einer der Top 5 Ligen in Europa weitergeht? Oder ist die Adresse Sturm Graz mittlerweile so hoch und gut angeschrieben, dass da auch der Name zieht?
Ich glaube, es ist tatsächlich beides. Es ist schwieriger geworden, grundsätzlich einmal, weil es viele Vereine gibt, die natürlich mittlerweile ein sehr gutes Scouting haben. Es gibt viele Vereine, die in Konglomeraten als Multiclubs organisiert sind, die, sag ich mal, ein weltweites Scouting haben, die unglaublich gut mit Daten umgehen können, die eigentlich über jeden Spieler sofort wissen, sobald er debütiert. Da ist jemand, der vielleicht interessant sein könnte für uns, die großen Vereine können diese Spieler verpflichten, können sie dann ausleihen oder weitergeben an kleinere Vereine in ihrer Gruppe. Das macht es tatsächlich viel, viel schwieriger mittlerweile für Anführungszeichen kleinere Vereine, international gesehen, wirklich diese Talente frühzeitig zu erkennen und sie auch zu bekommen. Auf der anderen Seite merken wir aber auch immer wieder in den Gesprächen mit Beratern, mit Vereinen, mit Spielern, dass der Name Sturm Graz mittlerweile unheimlich gut zieht, dass gerade auf internationaler Ebene sich der Verein einen unheimlich guten Namen gemacht hat, was Spielerausbildung angeht, was Spielerverkaufen dann am Ende angeht. Wo es dann aber auch initial ein bisschen schwieriger wird, weil entsprechend die Vereine auch wissen, hey, am Ende, wenn er bei euch spielt und gut funktioniert, dann habt ihr den und den Return. Also wollen wir vielleicht im Vorhinein auch schon was davon haben. Das macht es alles in allem ein bisschen komplizierter, sage ich mal, die Spieler zu bekommen. Nichtsdestotrotz sind wir sehr happy mit dem, was wir haben, weil wir, glaube ich, eine sehr gute Plattform auch für junge Spieler darstellen können.
Auch Timing, glaube ich, wird da keine kleine Rolle spielen, denn letzten Endes, wenn ich jemanden am Schirm habe, im Fokus sozusagen, dann kann ich ja davon ausgehen, dass ich nicht der Einzige auf dem Markt bin. Also wird Timing, spielt das da auch eine Rolle? Also von der Beobachtungsphase bis zur eben proaktiven Entscheidung vielleicht an diesen Spieler oder Berater oder wie auch immer heranzutreten?
Absolut, das ist wahrscheinlich sogar das Allerwichtigste, dass man das richtige Timing hat. Umso wichtiger ist es, dass man permanent beobachtet, dass man permanent reinhört, permanent mit den Menschen in Kontakt ist, um halt wirklich auch zu erfahren, hey, wann ist es soweit, wann passiert jetzt was, um dann auch aktiv werden zu können. Deswegen ist Timing, glaube ich, mittlerweile neben einem sehr guten Scouting, ist das Timing das Wichtigste in der Spielerverpflichtung aktuell.
Da könnte man ja den Vorteil haben, weil man proaktiv selbst tätig war, eben diesen zeitlichen Vorsprung zu haben. Anders sieht es ja aus, wenn dir ein Spieler von einem Berater meistens angeboten wird. Ist es eine Möglichkeit für dich, auch Spieler zu verpflichten, die von Beratern angeboten werden? Oder ist das schon generell einmal nicht mehr der Weg, weil eben, ja, eben der Schattenkader, um bei dem Wort zu bleiben, vielleicht ein anderer ist?
Es ist auch ein Weg. Es ist mit Sicherheit auch ein großer Vorteil, wenn man ein gutes Netzwerk, ein Beraternetzwerk hat, wo man weiß, den Leuten, denen man vertraut, wo einem Spieler angeboten werden, die wirklich auch zu dem Verein, zu der Mannschaft passen. Es gibt natürlich die Berater, die einfach Spieler oder ihre eigenen Spieler überall anbieten, ohne wirklich vorher Research zu machen. Ist das eigentlich die Spielidee, in der wir unseren Spieler sehen? Ist das der Verein, der zu meinem Spieler passt? Ist das eigentlich der richtige Schritt? Das ist dann ein bisschen schwierig. Die versuche ich dann auch relativ schnell außen vor zu lassen und denen eigentlich wenig Beachtung zu schenken. Aber es gibt immer wieder auch Menschen, Berater auch in dem Business, die sich Gedanken machen, wo wirklich auch viel Arbeit drinsteckt, wo viel Entwicklung auch, was den eigenen Spieler angeht, drinsteckt, wo sich Gedanken gemacht wird. Da geht es nicht nur darum, hey, wir müssen jetzt irgendwie den nächsten Schritt oder das meiste Geld verdienen, sondern die schauen, okay, das ist ein Verein, da haben sich junge Spieler entwickelt, das ist ein Verein, die wollen sehr offensiv spielen, da kann ich als Stürmer möglicherweise, als Offensivspieler, habe ich die Möglichkeit, viele Tore zu schießen. Aus diesem Grund macht es vielleicht Sinn, den Schritt zu diesem Verein zu gehen. Und dann ist es dennoch, oder ist es auf jeden Fall ein Weg, wo wir dann auch immer wieder darauf angewiesen sind, dass wir Tipps bekommen von Beratern, dass wir immer wieder auch Spieler angeboten bekommen. Das ist, sage ich mal, das läuft ein bisschen parallel. Ich kann jetzt auch nicht sagen, es werden 60% da, 40% so verpflichtet. Das kann man nicht sagen, sondern es ist immer, geht alles Hand in Hand. Also wir bekommen Tipps von außen, denen gehen wir nach, das prüfen wir. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich sehr viele Fußballspiele von uns aus und entdecken da auch die Talente oder die Spieler, die uns möglicherweise weiterhelfen können.
Gibt es in Österreich ein Wort, wenn es nicht sogar einmal Wort des Jahres war? Man muss da situationselastisch bleiben bei diesen Dingen. Sätze, die wir in jedem Fall können in der Steiermark, sind: Sturm ist ein Ausbildungsverein, Sturm entwickelt Talente weiter, Sturm ist aber auch eine Firma. Also das Modell Weiterverkauf ist ja nicht nur so ein Nice-to-have, sondern fast schon budgetiert. Und wird sich das in nächster Zukunft ändern oder bleibt es so, dass Spieler kommen und bestenfalls sogar weitergehen?
Ja, das wird so bleiben, weil es im Endeffekt der Weg ist, den wir als Sturm gehen müssen. Es ist die Situation in der österreichischen Bundesliga, dass du einfach die Möglichkeit hast, dass du wirklich eine sehr gute Plattform bieten kannst, aber einfach nicht die allergrößte Liga bist. Und für viele Spieler ist es ein Ziel, wenn sie von außerhalb kommen, selbst auch für viele Österreicher wird es ein Ziel sein, dann irgendwann mal in Deutschland, in Italien, in England, in Frankreich Fußball zu spielen, weil es zum einen, müssen wir nicht drum rumreden, wirtschaftlich eine andere Sache ist, aber auch natürlich, was die Infrastruktur, was Stadien angeht, was auch den Fußball angeht, was die Aufmerksamkeit des Fußballs auch angeht, in manchen Ländern, in manchen Ligern, dass die einfach viel größer ist. Und deswegen ist es natürlich legitim, dass Spieler dieses Ziel auch haben. Und da wollen wir wirklich ein guter Zwischenschritt sein, eine Plattform bieten für Spieler, die sich entwickeln, um dann im Endeffekt den nächsten Schritt zu machen. Und das ist, ja, da wir ziehen unseren eigenen Vorteil daraus, indem wir natürlich Ablösesummen generieren, die uns dann auch in der Weiterentwicklung des eigenen Vereins helfen. Und den Spielern bieten wir eine Möglichkeit, sich selber weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass das in den letzten Jahren ein sehr gutes Zusammenspiel war und dass wir das auch in den nächsten Jahren so fortführen möchten.
Sturm, und das gehört natürlich auch erzählt, ist aber auch ein Verein, der Spaß macht, hört man zumindest immer wieder einmal. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass du da etwas anderes sagen würdest, deshalb frage ich einfach einmal, was ist das, dass die gehen, auch oft mit etwas Wehmut gehen lässt? Hast du das schon selbst erfahren, schon gespürt, was sozusagen der Spaß ist an diesem Verein?
Ja, es sind sehr viele Faktoren, die, glaube ich, die Spaß machen an einem Verein, weil wir einfach, man merkt schon, das habe ich auch schon in den ersten Tagen schon gemerkt, die Nähe, die Kompaktheit unserer Geschäftsstelle, wo auch die Kabinen sind, wo auch die Büros sind, dass das einfach dazu führt, dass du ein sehr gutes Miteinander hast, eine sehr enge Verbindung eigentlich zwischen den Spielern, den Mitarbeitern, allen Menschen, die eigentlich dort in Messendorf dann auch zusammenkommen. Da ist einfach Miteinander, du hast eine sehr gute Stimmung dort beständig. Die Jungs machen schon teilweise, was infrastrukturelle Sachen angeht, vielleicht im Vergleich zu anderen Vereinen ein paar Abstriche. Das führt aber auch wiederum dazu, dass sie als Gruppe viel enger zusammenwachsen, dass sie gemeinsame Ziele verfolgen, dass sie versuchen, gemeinsam was zu erreichen. Auch wenn jeder einzeln weiterkommen will, verstehen es die Spieler doch sehr schnell, wenn sie zu Sturm kommen. Okay, wenn wir gemeinsam etwas als Team erreichen, dann kann ich als Einzelner auch eine Entwicklung nehmen. Und ich glaube schon, dass das die wichtigsten Punkte sind. Und all das kumuliert sich eigentlich dann am Ende, am Spieltag, in der Woche im Stadion, wenn du dort vor den Fans spielst, wenn du die Stimmung mitbekommst, wenn du diese Leidenschaft eigentlich von den Rängen auch bekommst und das dann auf dem Spielfeld auch umsetzen kannst. Ich glaube, da ist auch ein sehr gutes Zusammenspiel. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist einfach unheimlich attraktiv, dann auch für die Fans, damit sie mitgehen können, dass wiederum spiegelt sich dann oder schlägt sich dann wieder auf die Mannschaft auf dem Platz nieder, die sich dann noch mehr einbringen kann. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel zwischen Mitarbeitern, Fans, Mannschaft, Spieler, auch die Offenheit, die viele Spieler oder die meisten Spieler eigentlich alle mitbringen, für Neues, auch neue Menschen immer wieder aufzunehmen, sehr schnell aufzunehmen, die dann möglicherweise nach einem Jahr wieder weg sind. Aber es werden erstmal alle mit offenen Armen empfangen. Und ich glaube, dass das sehr viel von dem Erfolg der letzten Jahre einfach von Sturm auch ausmacht.
Und dir taugt das auch?
Mir taugt das sehr.
Über Niklas Geierhofer haben wir heute schon ganz kurz gesprochen. Er ist ja auch einer, der schon seit der Jugend da ist und auch eben weiterhin bleibt. Jetzt kannst du in der Akademie natürlich keine Eigengewächsspieler bestellen, aber wie genau beobachtest du selbst auch die Jungs im eigenen Verein?
Sehr genau, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, seit ich da bin, ja, jedes Heimspiel der zweiten Mannschaft gesehen, einige Akademiespiele gesehen, Youth-League-Spiele alle gesehen, glaube ich. Also bin da schon dran, dass ich einen sehr engen Kontakt eigentlich habe zu den Leuten und mir da auch schon ganz genau angucke, was passiert da, wie wird hier gearbeitet, wie bewegen sich eigentlich die Jugendlichen auch, und das imponiert mir eigentlich am meisten, das taugt mir am meisten, dass wir wirklich viele Jungs auch da haben, die eine unheimlich gute Arbeitseinstellung haben, die aber darüber hinaus auch einen sehr offenen Charakter mitbringen, die sehr höflich, freundlich, sage ich mal, außerhalb des Spielfeldes sind, auf dem Spielfeld aber dann wirklich auch Gas geben und ihre Leidenschaft auf den Platz bringen. Und das finde ich, da finde ich, ist schon sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Da liegt sehr viel Talent im Endeffekt. Und für uns gilt es natürlich jetzt, und der schwierigste Weg ist es, von der Akademie über die zweite Mannschaft dann zu den Profis im Endeffekt das umzumünzen, dann wirklich gestandene Profispieler zu bekommen. Und das ist die größte Schwierigkeit im Profifußball. Das wissen wir alle. In der Entwicklung von jungen Fußballern ist immer dieser Übergangsbereich der schwierige Bereich. Und da versuchen wir schon jetzt aktuell Optimierungen vorzunehmen. Ein neues Trainerteam auch dort eingesetzt, das sich sehr extrem auf Entwicklung eigentlich spezialisiert hat, die aus Jugendnationalmannschaft kommen, die viel Jugendfußball gemacht haben, um da einfach wirklich individuelle Entwicklung voranzutreiben. Und mir ist es sehr wichtig und bin aktuell sehr nah dran, weiß eigentlich immer, wie es um die Akademiespieler bestellt ist, über die Sturm 2 Spieler bestellt ist, und wir versuchen natürlich so viele wie möglich von ihnen oben anzubinden. Was nicht gleichzeitig heißt, dass wir in einem Jahr die Hälfte des Kaders aus Eigenbauspielern besteht. Das ist einfach nicht möglich. Das dauert seine Zeit und es ist auch immer wieder davon abhängig, wie gut sind die Jahrgänge, wie gut entwickeln sich die Jungs, was sind auch die Ziele des Vereins, weil die sportliche Entwicklung des Vereins darf dann nicht als Unterziel gelten, sondern die steht immer an vorderster Stelle, und dann kommt die Entwicklung der eigenen Jungs. Im besten Fall geht beides Hand in Hand, und wir haben eigene Jungs, die sich so gut entwickeln, dass sie sportlichen Erfolg nicht garantieren, aber zumindest sehr wahrscheinlich machen. Im anderen Fall versuchen wir extern die nötige Extraqualität dazuzunehmen, um dann sportlich erfolgreich zu sein und gut auszubilden.
Ich glaube, weil das eben auch für die Fans ein sehr wichtiges Thema ist, dass man, obwohl wahrscheinlich schon einiges davon auch jetzt mitbeantwortet worden ist, aber thematisch noch einmal kurz dabei bleiben. Denn diese, wieso bekommen die Leon Grgic und so weiter eben dieser Sturmwelt in dem Fall nicht mehr Einsatzzeiten, Die werden Sie sonst noch andere Vereine suchen, bei denen Sie dann mehr Spielminuten bekommen. Das ist Thema bei den Fans, das wissen wir, das wird ja auch offen kommuniziert. Und ich glaube, dass es deswegen sehr wichtig ist, eben auch zu erklären, also das, und jetzt will ich dir nichts vorwegnehmen, eigentlich hätte ich es ja gern von dir gehört, es nicht eben, du hast schon angesprochen, nicht nur nicht einfach ist, in den Profikader überhaupt aufgenommen zu werden, aber wenn man dann dort ist, das noch nicht bedeutet, dass man automatisch Spielminuten bekommt, weit weg von Startelf-Einsätzen.
Nein, genau, das ist schon so, weil wir einfach, wie gesagt, auch ein sportliches Niveau mittlerweile erreicht haben, das sehr hoch ist. Und das dann zu erreichen direkt aus dem Nachwuchs, das sind dann wirklich nur die wenigsten Spieler, die das auch schaffen. Und das ist die Hauptarbeit in der Spielerentwicklung im Endeffekt, diesen Übergang zu schaffen. Und das dauert dann manchmal auch ein Jahr, manchmal dauert es auch zwei Jahre. Ne? Es gibt dann Spieler, die sich ein bisschen später entwickeln, die vielleicht schon früh im Dunstkreis oder als Kaderspieler schon im Training auch eine ganz gute Rolle spielen. Aber es ist einfach auch da immer noch ein Unterschied, im Training nicht abzufallen und dann auf dem Platz, möglicherweise in der Startelf oder dann über eine Einwechslung 30, 45 Minuten, wie auch immer, der Mannschaft im Stadion am Wochenende zu helfen. Dieser Schritt ist einfach sehr groß. Und ich glaube, da ist es auf der einen Seite bei den Spielern oft, besteht sehr großer Gesprächsbedarf. Ihnen dauert auch eine gewisse Geduld und vielleicht auch Demut, eine gewisse Demut dann auch beizubringen oder mit Ihnen das zu besprechen, dass der Weg, dass Sie schon auf dem richtigen Weg sind, dass es aber allerdings nicht Schritt für Schritt geht. Sie sind vielleicht gewohnt aus dem Nachwuchs, von der U15 geht es in die U16, dann geht es in die U18, dann geht es in die zweite Mannschaft und dann kommt der nächste. Aber der Schritt ist einfach so massiv schwierig, dass er manchmal nicht ein Jahr später gelingt, sondern vielleicht erst zwei Jahre später oder auch erst drei Jahre später oder über eine Leihe zu einem anderen Verein und dann wieder zurückzukommen zum Verein. Und ich glaube, da ist dann erhöhter Erklärungsbedarf nötig bei den Spielern als auch bei den Zuschauern. Ich glaube schon, dass die Fans das ein Stück weit nachvollziehen können. Ich oder wir natürlich im Verein auch nachvollziehen können, dass die Fans sagen, hey, wir wollen unsere eigenen Nachwuchsspieler gerne haben. Wir wollen möglichst Steirer in der ersten Elf haben. Das ist völlig nachvollziehbar. Das ist emotional. Das hilft auch. Und das wollen wir auch fördern. Und wir sind dran, das zu machen. Es ist allerdings keine Garantie, dass wenn man sagt, okay, wir wollen das jetzt fördern und es passiert automatisch, sondern es wird seine Zeit brauchen. Es muss immer wieder, wird immer wieder auch Rückschläge dort geben, aber es ist wichtig, dass wir das grundsätzlich als unsere Grundidee implementieren.
Danke für die erklärenden Worte, weil ich eben wirklich glaube, dass sie sehr wichtig sind. Und trotzdem, schade sogar, biegen wir langsam auf die Zielgerade. Wird Sturm, also jetzt gar nicht auf die laufende Saison bezogen, aber wird Sturm mittelfristig die Möglichkeit haben, um den Meistertitel mitzuspielen, oder sollten die Fans die letzten Jahre und die aktuelle Saison genießen, weil so etwas eben nicht jedes Jahr möglich ist, auch weil andere Vereine die Lücke zu Salzburg und Sturm ja mittlerweile auch besser geschlossen haben?
Also genießen ist immer gut, man sollte es schon immer genießen, jede gute Zeit genießen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn natürlich wird es auch immer wieder im Leben, wie es so ist, nach guten Zeiten kommen auch mal wieder schlechte Zeiten, deswegen sollte man die guten immer genießen, aber das heißt nicht, dass die Sturmfans sich jetzt mit Mittelmaß abfinden müssen in den kommenden Jahren. Das ist absolut nicht der Fall. Wir werden natürlich versuchen, auch da, wie eben schon angesprochen, neben Ausbildung, neben Entwicklung immer wieder auch eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, um die vordersten Plätze in der Liga mitzuspielen. Und du hast es ja genau richtig gesagt. Ich glaube, die letzten Jahre, Menschen in Österreich waren so ein bisschen gewohnt, dass es immer nur eine Mannschaft gab, die eigentlich Meister wurde. Das hat es vielleicht ein bisschen langweilig gemacht, die Liga. Und jetzt hat man in den letzten Jahren gesehen, die Lücke ist kleiner geworden. Auch andere Mannschaften haben erkannt, dass es über einen bestimmten Weg mit entweder sei es eine Systematik oder Spieler zu entwickeln oder Spieler von extern dazu zu holen, eine gewisse Spielweise sich anzueignen, einfach möglich ist, auch gegen starke Gegner zu bestehen in der Liga. Und deswegen sollten wir uns alle freuen und auch das genießen, dass es einen spannenden Meisterkampf gibt, eine spannende Meistergruppe gibt. Und ich hoffe, dass das auch in den nächsten Jahren geben wird und dass wir immer eine sehr gute Rolle dort spielen.
Ganz zum Schluss noch zurück zum Anfang, also den eher privaten Dingen von und mit Michael Parinsen. Bist du bei der nächsten Meister- oder von mir ist auch Weihnachtsfeier der irgendwann tanzend am Tisch steht, oder auch vielleicht eher der nach drei Espresso und einem halben Liter stillem Wasser versucht, um Mitternacht einzuschlafen?
Nein, bei Feiern ist dann schon so, ja, es kommt ein bisschen auf den Anlass an und auf die Stimmung dann am Ende, aber gab durchaus schon Feiern, wo ich auf dem Tisch gestanden habe und getanzt habe.
Sehr schön, danke für dieses Bild und danke für den Besuch. Freut mich, dass unsere Hörer den Geschäftsführer Sport auch von einer anderen Seite als der Interviewseite vor oder nach dem Match kennenlernen haben dürfen. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Dankeschön.
Sehr viel, vielen Dank, alles Gute.
So, das war sie somit, die 49. Ausgabe. Pünktlich zum Vereinsgeburtstag am 1. Mai kommt Nummer 50, fast schon ein Jubiläum. Solltet ihr dafür einen Wunsch haben, immer gerne her damit, aber auch sonst ist die Mailadresse für Rückmeldungen gerne die podcast@antenne.at. Ciao, ciao.
Sturm auf die Häupe, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.